Das ist der Sonntagvormittag auf Radio Liechtenstein. Heute mit einem sehr speziellen Thema, wo ich mich aber auch sehr, sehr freue drauf. Das Motto lautet, geboren im falschen Körper. Nicht jeder fühlt sich als Frau oder als Mann, so wie er eben geboren ist, wohl. Und immer mehr, auch im Liechtenstein, tun etwas dagegen und lassen ihr Geschlecht angleichen. On the phone ist der Elia aus Mura. Er hat sich bereit erklärt für das Interview mit uns, was mich sehr, sehr freut. Elia, schön bist du da.
Hallo, freut mich auch.
Elia, wie hat das alles angefangen? Bist du also eine Mädchen gsi, wo früher nicht mit Puppen gespielt hat und sich von Anfang an geweigert hat, irgendwelche Röckli anzulegen?
Nein, ich bin von Anfang an eigentlich sehr ein klassisches Mädchen gsi, habe viel mit Puppen und mit Barbies gespielt. Meine Mama hat gar nichts bemerkt am Anfang. Das ist alles erst viel, viel später gekommen bei mir.
Wann hast du es gespürt? Wann hat es angefangen in deinem Kopf rattern? Irgendwas ist nicht so, wie es sein sollte vielleicht?
Das war etwa plus minus vor 7 Jahren, gewesen, so 2015, 14, 15 um den Sommer.
Also kurz zur Erklärung, du bist Anfang 30, also ist das so erst Mitte 20 aufgekommen. Wie hat sich das geäussert?
Eigentlich ist das ganz ruhig vonstatten gegangen. Ich habe jemanden kennengelernt, der selbst trans ist, Transmann. Hat ihm dann das erste Mal gestanden, dass ich lieber ein Männerdeo auftragen würde oder lieber ein Hemd tragen würde. Und er hat mir das erste Mal gesagt, ja, mach einfach. Und ich habe das dann einfach ausprobiert. Und das ist gut gewesen dann.
Das heißt, ausprobiert hast, du hast das so langsam, eben mal mit dem Deo, mit dem Hemd. Wie ist das weitergegangen?
Das hat sich einfach entwickelt. Es braucht sehr viel Überwindung, in die Männerabteilung Kleider kaufen. Oder Kleider nur schon anprobieren. Vor allem dann noch in der Männerkabine. Aber man hat das zuerst einmal mit einer guten Kollegin zusammen gemacht, so damit man nicht alleine war. Und ist dann irgendwann selber hergegangen, weil immer mit der Kollegin geht auch nicht. Und irgendwann ist es schon fast Alltag geworden. Dann hat man es halt einfach gekauft und ist nachher so rumgelaufen. Man fällt eigentlich nicht so auf als Transmann, weil auch Frauen können Hemper tragen ohne Probleme.
Aber irgendwann hat ja mal der Zeitpunkt gekommen, wo du siehst, okay, jetzt muss ich in meinem Leben, in meinem Umfeld das Ganze auch mal klarstellen.
Ja, das ist dann aber schon eine Weile gegangen. Bei mir ist das nicht so direkt gekommen. Vielleicht muss man auch erklären, dass ich nebenbei einen Ehemann habe. Und das ist schwieriger gewesen, wenn man einen Partner hat, als wenn man alleine lebt. Und ich habe ihm das zuerst müssen selber mal sagen. Man muss sich zuerst selber klar werden, was willst du wirklich? Ist es das nicht? Und wenn man herausgefunden hat, dass es für ihn stimmt, dann musst du es zuerst mal dem Partner sagen, oder?
Wie hat er reagiert?
Eigentlich sehr ruhig, sehr anständig. Er in der Zwischenzeit nimmt er mich so, wie ich bin, worüber ich sehr dankbar bin. Ja, er ist sehr ein ruhiger Mensch und hat das sehr gut aufgenommen.
Hast du das Gefühl, er hat das gespürt oder es hat ihn überrascht?
Ja, ich habe zwei Schritte gemacht in meinem Coming-out. Mein erster Schritt war, dass ich mich als Genderfluid geoutet habe in 2018. Das war nach unserer Hochzeit. Er hat mir dort gesehen, dass er das schon gedacht hat. Er hat aber keine Bezeichnung dafür gehabt. Das ist von dem her sehr gut gegangen mit meinem Mann. Er hat gesagt, er hat keinerlei Probleme damit. Vielleicht zur Erklärung, Genderfluid ist das Hin und Her vom Geschlecht, das fließendes Geschlecht. Also einmal fühle ich mich mehr männlich und einmal mehr weiblich.
Also das hat sich dann wirklich jeder Morgen neu entschieden? Bist du am Morgen aufgestanden und hast gefunden, okay, nein, heute eher ein Rock oder heute eher ein Hemd, heute bin ich eher auf dieser Seite?
Es war unterschiedlich. Es war nicht pro Tag, es kann auch eine Woche ganz normal gewesen, eine Woche männlich, einen Monat männlich. Das ist total unterschiedlich. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie genau, wie oft sich das gewechselt hat. Es war einfach so, wie es dann war. Du stehst am Schrank und denkst so, ah, heute geht die Leggings nicht oder heute muss es jetzt einfach das Hemd sein. Es ist ganz unterschiedlich gewesen.
Jetzt hast du mit deinem Partner geredet, hast dort sehr viel Verständnis bekommen, was wahrscheinlich auch nicht selbstverständlich ist in so einer Situation. Hast du dich noch weiter informiert, also Familie?
Ja, ich bin dann auch auf meine Familie zuerst zugegangen, weil ich schließlich die Situation habe. Und später sind wir dann auch auf seine Familie zugegangen, im Einzelgespräch in den meisten Fällen, und haben das dann dort so geklärt.
Wie haben die reagiert? Also jetzt gerade vielleicht deine Eltern, ist vielleicht speziell in die Beziehung?
Ja, es ist eigentlich Genderfluid, sie haben es nicht wirklich verstanden, wenn wir es mal so sagen. Sie haben es dann einfach angenommen. Sie haben es so gut gemacht, wie es eben halt geht. Es ist immer schwierig, wenn Eltern sich umstellen wollen auf etwas. Aber mit dem Genderfluid haben sie sich eigentlich sehr gut angefreundet.
Obwohl der Wechsel vom Namen ja schon dort passiert ist, oder?
Nein, der ist dann gekommen. Also ich habe mich zuerst geoutet, das Genderfluid, und habe dann gesehen, welche weder ganz Frau noch ganz Mann bin, möchte ich auch einen Namen haben, der nicht rein weiblich ist. Und darum habe ich dann den Namen gewechselt.
Wie war denn es? Es ist ein Unterschied, ob ich akzeptiere, ob du im Hemd mit einem Männerdeo oder mit einem Rock und einem Frauendeo kommst, oder ob ich dir einen anderen Namen geben muss.
Ja, ist nicht einfach. Vor allem, weil meine Familie, also meine Mama und mein Papa mir um meinen Namen gegeben haben, haben sie sich mit dem zuerst anfreunden.
Stimmbruch?
Ja. Haben sie sich zuerst mal anfreunden damit, dass jetzt nur der Name gang und gäbig ist, also dass ich den nicht mehr möchte hören. Und es ist immer schlimmer geworden. Ich habe den Namen wirklich, heute kann ich nicht mehr hören. Sie haben das aber jetzt mittlerweile nach 3 Jahren gut angenommen. Also mittlerweile, jetzt ist 3 Jahre her, jetzt ist der Name fix drinnen. Also niemand sieht mir den alten Namen noch.
Jetzt hast du gesehen, es hat so wie eine Zwischenstufe gegeben mit dem Genderfluid, wo du hast. Wann war denn aber der ausschlaggebende Punkt, wo für dich klar war, nein, die Frau in mir, die wird immer weniger, respektive ist nur mehr da?
Ich bin ja zwischen dem Coming-out von Genderfluid zu Trans bin ich schwanger geworden. Und nach der Schwangerschaft, also nach Geburt, sind die Frauenteile einfach nicht mehr erschienen, sie sind nicht mehr gekommen. Dort hat sich das dann so ergeben.
Ist das eine bewusste Schwangerschaft gewesen, geplante?
Ja, lang geplante. Wir haben 7 Jahre lang versucht, schwanger zu werden, was nicht funktioniert hat. Also dann am Schluss schon, aber sehr, sehr lang nicht. Und ja, es war sehr ein intensiver Kinderwunsch gewesen.
Ist es vielleicht auch darum erst nachher gekommen, weil einfach der Kinderwunsch vielleicht drüber gestanden ist, über dem Wunsch, einen Mann zu sein?
Definitiv. Ich bin definitiv der Meinung, dass das so gewesen ist, dass der Kinderwunsch so stark war, dass er alles andere, was auch wichtig ist, einfach verdrängt hat. Und dadurch, dass ich dann meine Tochter geboren habe, ist das wie weggefallen. Also mein Kinderwunsch ist seitdem nicht wirklich da. Und es hat sich, ja, es ist dann erst können für der ganze aus dem Hintergrund.
Wie ist denn weitergegangen? Also dann wirst du es wahrscheinlich eine Weile lang angeschaut haben, oder? Kommt die Frau wirklich nur für? Aber irgendwann muss ich in der Entscheidung gefallen sein, nein. Jetzt ist es der Zeit,
Ja, das ist ein Moment gegangen. Ja, das ist nicht so gewesen wie beim Genderfluid, wo ich kurz bemerkt habe, doch, das ist es, und habe mich geoutet und fertig. Das ist wirklich länger gegangen. Dort hatte ich auch ein längeres inneres Coming-out, weil ich zuerst haben wir mit dem Ganzen klarkommen, weil ich verheiratet bin, weil ich ein Kind habe, weil man sich fragt, wie man dann in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Es sind sehr viele Punkte, die da gegen einen sprechen, bis man sich wirklich kein Auto, bis man wirklich sicher ist. Und sicher bist du eigentlich nie. Es ist dann einfach, wie es ist.
Was hat dich denn aber überzeugt davon, okay, dass du den Schritt machst? Und es ist kein einfacher Schritt, auch wenn man vielleicht schon, ich sage jetzt mal, ein bisschen vorgespurt hat wie du. Warum hast du denn aber gesagt, nein, ich muss das für mich machen, ich möchte das machen?
In erster Linie habe ich das meinem Mann erzählt. Und nachdem wir dort einfach darüber geredet haben und darauf gekommen sind, dass ich einfach ausprobieren muss, was mir taugt, wie es mir passt, eben Männerhemdler. Ich bin dann in Treffen gegangen mit anderen Transmenschen, wo sie mich direkt als Mann angesprochen haben. Einfach zum Schauen, wie fühlt sich das an, wie ist das für mich. Nachdem, dass ich das gemacht habe, ist dann der Druck einfach immer grösser geworden. Man hat immer bemerkt, ja, da kommt nichts zurück. Es kommt einfach nichts. Ich war ja gleichzeitig in Psychotherapie gewesen und habe da viel sitziger über das geredet. Und ja, am Endeffekt ist dann einfach irgendwann so wie gekommen, dass das sagst, nein, jetzt muss ich einfach mindestens mal Hormone ausprobieren.
Hat der Mann anders reagiert, wo du gesagt hast, okay, jetzt will ich es ganz machen, nicht nur die Mischform?
Ja, es ist schon einmal ein Unterschied, ob du deinem Partner sagst, ja, ich bin weder das eine noch das andere, hin und wieder so, und plötzlich kommst du und sagst, ja, nein, also ich bin im Fall doch ein Mann, und Punkt. Es ist schwierig, dann einfach so umzustellen können. Er hat gut reagiert, besser kann man nicht reagieren, wie er reagiert hat. Aber es ist sicher definitiv auch heute noch schwieriger für ihn als das Genderfluide.
Du hast gesehen, du hast dich mit Transmenschen getroffen, und zum Schauen, eben, wie fühlt es sich an, wenn ich akzeptiert werde, als Mann angeschaut werde. Gibt es da bei uns eine Community oder ist das irgendwo, sag jetzt mal, weiter weg passiert?
Etwas, wo Menschen zusammenhacken können, wo nur rein Transmenschen sich treffen, das gibt es im Liechtenstein nicht. Ich bin für das ins Österreich rausgegangen, bei Hohenems. Da gibt es so von Go West die Möglichkeit, dass sich Leute in einem geschützten Rahmen treffen können. Und selbst habe ich wahrgenommen.
Wie wichtig ist es, dass man sich mit solchen Leuten austauschen kann, wenn man in dem Stadion ist, wo man sich überlegt, soll ich jetzt das fixieren oder nicht?
Also ich kann nur von mir schwätzen, aber für mich ist es sehr, sehr wichtig gewesen. Ich bin dort wirklich regelmäßig jeden Dienstag vorbeigegangen. Das ist einfach eine andere Umgebung. Du hast Menschen, die dich verstehen. Wenn du ihnen sagst, ja, ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll, oder ich weiß nicht, ob das richtig ist, sie unterstützen dich. Sie sagen, das haben sie auch erlebt. Du kannst mit Leuten schwätzen, die es wo, wenn sie sagen, sie verstehen es, dann verstehen sie es, weil sie es gleich erleben oder ähnlich erleben wie ich.
Aber ich glaube, bei dir ist es schon ein Spezialfall. Also mit Mann, mit Kind, kann ich mir vorstellen, gibt es nicht sehr viele, die das Gleiche durchgemacht haben oder die gleiche Geschichte haben wie du.
Die gleiche Geschichte hat sowieso niemand. Also ich habe schon auch in Österreich Menschen, die schon älter sind, die auch Kinder haben, und sich erst danach geoutet haben, sind auch schon ein bisschen älter als ich. Solche gibt es schon. Aber es gibt sicher den Fall, wie ich jetzt habe, so nicht wirklich. Ich kenne sehr, sehr wenige. Also gerade im Liechtenstein kenne ich niemanden. Und auch in der Umgebung kenne ich höchst wenig Leute.
So. Wenn wir gerade dabei bleiben, dass du siehst, im Liechtenstein gibt es wahrscheinlich so einen Fall noch nicht, dann gibt es wahrscheinlich auch noch viele Fragen, wenn man über Konsequenzen nachdenkt. Du hast eine Ehe, wir wissen alle, dass homosexuelle Paare bei uns eine eingetretene Partnerschaft haben dürfen, aber keine Ehe. Und dass es auch mit dem Anrecht der Kinder, ist ja gerade ein riesiges Thema bei uns, eine Schwierigkeit ist. Was bedeutet das jetzt für die Konstellation, die du hast?
Ja, ich bin in einer laufenden Ehe, in einer Ehe zwischen Mann und Frau, mit allen Rechten und Pflichten und mit Kind. Ich habe das abklären lassen beim Zivilstandesamt, was ich nicht wirklich gut die Antwort gekriegt habe. Daraufhin bin ich mit dem Menschenrechtsverein in Kontakt gekommen und wir haben das Ganze geklärt. Also meine Ehe kann man mir nicht nehmen. Da stützen sie sich auf die Schweiz und die Schweiz hat dann als Zusatzgesetz, dass man Menschen, die in einer Ehe sind, wo funktioniert, die Ehe nicht einfach kann nehmen, nur weil jetzt der eine eben sagt, ich bin jetzt plötzlich ein Mann oder der andere sagt, ich bin eine Frau.
Ist es für dich wichtig gewesen?
Ja, natürlich ist das wichtig. Für mich ist es sehr wichtig gewesen. Einfach weil die Ehe zwischen Mann und Frau noch nicht gleich ist wie eine Verpartnerung zwischen einem Mann und einem Mann oder zwischen zwei Frauen.
Und auch wegen dem Kind natürlich.
Und wegen dem Kind.
Auf Papier bist du aber noch kein Mann.
Nein, ich bin eine Frau. So weit sind wir noch nicht.
Gut, jetzt ist Corona-Zeit, jetzt kann man nicht so viel reisen. Aber wenn jetzt du irgendwo hingegangen bist, hättest du einen Pass mit deinem Frauenbild drin, mit deinem Frauennamen drin. Du müsstest dem Zöllner zuerst mal ein bisschen was erklären, wahrscheinlich.
Ganz so ist es nicht. Also, das Bild ist aktuell. Und mein Name ist bereits geändert. Den habe ich im Vorfeld ändern lassen, nach meinem Outing vom Genderfluid. Ich stehe schon offiziell geändert. Aber ich habe natürlich noch das W im Ausweis. Ja. Dort müsste man sich, ich glaube, nicht erklären, aber man wird dann wahrscheinlich schräg angeschaut.
Sollte sich das noch ändern?
Ja, das wird sich ändern, ganz sicher. Zur Zeit, weil ich Schweizer bin, dann ich noch warte, weil wir in der Schweiz jetzt keine grosse Veränderungen haben, was das Transgender-Gesetz anbelangt. Das sollte eigentlich, wenn wir Glück haben, oder Erfolg haben, aber im Herbst dann alles viel einfacher sein für Transmenschen, um sich seinen Personenstand zu ändern.
Was sind denn die Voraussetzungen, dass man überhaupt das kann? Also muss man da irgendwas vorlegen, um zu sagen, nein, ich möchte jetzt ein Mann sein, offiziell in meinem Papier?
Also ich, da ich Schweizer bin, laufe ich über die Schweiz und kann also vor allem für die Schweiz reden. Und ich weiß, dass es dort dann einfach über einen gerichtlichen Beschluss läuft und dass man ein oder zwei Gutachten von einem Psychiater braucht, wo beleidigt, dass man trans ist, damit man wirklich den Personenstand ändern kann.
Was natürlich auch ein grosses Thema ist auf dem ganzen Weg, ist, was passiert mit dem Körper? Also inwiefern soll auch dein Körper ein Mann werden? Wo stehst du dort?
Ja, also seit dem Juli 2020 nehme ich jetzt Testosteron. Und das macht sehr viel im Körper aus. Also Hormone bewirken viel mehr, als man eigentlich denken. Und dadurch bin ich schon viel mehr männlich als vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr. Es hat sich dort schon sehr viel getan.
Was genau bewirken die alles?
Stimmbruch. Also, man kriegt eine tiefere Stimme, so wie Männer halt auch eine tiefere Stimme haben in der Jugend, wenn das dort kommt. Haarwuchs, Bartwuchs, Haar überall, außer dem Kopf. Weil dort fliegen sie in den meisten Fällen zuerst mal raus. Ja, es ist unterschiedlich. Es ist von Körper zu Körper ganz anders. Es ist kein Körper gleich.
Gibt es eine Zeitspanne, wo man sagt, okay, ungefähr so nach einem Jahr ist denn so das Maximum erreicht? Oder wie läuft das?
Das kann ich noch nicht sagen. So lange nehme ich es noch nicht. Aber ich kann sagen, dass die ersten 3 Monate harmlos sind. Nach 3 Monaten startet es erst richtig. Also mein Stimmbruch hat nach etwa 2 Monaten eingesetzt. Und so Haarwuchs, Bartwuchs, das kommt alles nach 3 Monaten. Ein bisschen Zeit muss man sich schon geben. Also, auch dort ist jeder Mensch komplett unterschiedlich. Bei niemandem kommt es sofort. Oder es ist jeder nicht anders.
Stimmt es, dass man die Hormone nachher das ganze Leben lang nehmen muss?
Ja, sollte man. Es ist halt, wenn du die Hormone absetzt, dann geht der Testosteronspiegel wieder an und dann kommt der Östrogenspiegel wieder vor. Es tut zwar nicht alles rückgängig machen, was sich im Körper schon verändert hat, aber ja, man merkt es dann trotzdem. Also, man merkt es auch, wenn man einen Testosteronspiegel einen guten hat. Also, wenn es dann rückgängig gemacht wird, das merkst du. Also.
Ist es mit dieser Hormontherapie getan gewesen? Hat dir das gelangt, zum sagen, okay, jetzt fühle ich mich so, wie ich mich möchte fühlen?
Es war ein riesiger Schritt und es hat sehr viel für mein Wohlbefinden beigetragen, aber für mich also, und für meinen Körper war es wichtig, dass ich vor allem eine Brustoperation machen kann, weil ich doch nicht wenig hatte. Das war für mich wichtig, dass ich meine Brüste loswerde. In dem Sinn, dass ich eine Männerbrust kriege.
Wie war das? Also ist das für dich ein Tag, wo du dich darauf gefreut hast, wo du denkst, okay, das ist ein riesiger Schritt in die Richtung? Oder gehen da auch so Gedanken durch den Kopf, wie, oh je, was ist, wenn es irgendwann mal wieder anders ist?
Das ist bei mir schwierig gewesen. Also es haben sehr viele verschiedene Sachen mitgespielt, wieso dass ich mich nicht jeden Tag darauf freuen konnte. Es ist durchaus, also der grösste Teil ist schon, dass ich das Gefühl habe, ich mache es richtiger. Aber es hat auch Tage oder Minuten gegeben, wo du denkst so, und was ist, wenn der weibliche Teil wieder vorkommt von früher und dann hast du keine Brüste mehr? Ist das richtig? Mir hat einmal ein guter Psychologe gesagt, wo ich ganz am Anfang gestanden bin, ich muss mir die Frage stellen, ob ich, wenn die Frauen Teil zurückkommen, ob ich dann ohne Brüste leben kann. Wenn ich das nicht mit Ja beantworten kann, darf ich die Brustoperation nicht machen. Das hat er mir mal gesagt. Ich finde das ganz eine gute Frage. Die habe ich mir auch ganz oft gestellt in dieser Zeit. Auch schon, als ich ein Gutachten hatte, auch schon, als ich mir mein Korsett machen lassen habe, das unheimlich viel kostet. Trotzdem bleibt immer ein Rest Zweifel, wo nicht ganz los wirst.
Wie war aber das Gefühl nachher?
Es hat einen Moment gebraucht, also direkt nach der Operation. Du aufwachst, schaust erst mal, ob sie noch da sind. Sie sind nur da, was super war. Aber ich glaube, es hat bei mir einfach einen Moment gebraucht, bis ich realisiert habe, es ist nur da und es ist gut. Also ich kann es nicht sagen, dass ich brutal happy war, weil es hat einfach wehgetan und ist nicht lustig gewesen, die Operation. Aber im Nachhinein, so jetzt nach 6 Wochen nach der Operation, kann ich sagen, dass das vollkommen das Richtige war. Ich fühle mich sehr wohl befreit. Das ist ganz ein anderes Leben.
Aber auch hier wieder die Frage, du kannst nicht alles, also mal, du kannst alles für dich selber entscheiden, aber du hast einfach noch einen wichtigen Mensch, der dem seine Meinung ja auch zählt. Was hat dein Mann gesagt, wo du gesagt hast, die Mann weg?
Mein Mann und ich besprechen das schon seit längerem. Wir reden auch ganz oft über das Thema, ohne Kommunikation funktioniert sowas nicht. Und er hat auch bemerkt, dass für mich keine Lebensqualität mehr ist. Es hat einen sehr schönen Moment gegeben, wo mein Mann und ich bei meinem Vater waren und er meinem Vater erklärt hat, wieso dass ich die Brustoperation brauche. Er hat meinem Vater erklärt, dass das für mich keine Lebensqualität mehr ist. Und wenn das für mich keine Lebensqualität ist, ist es auch für ihn keine. Und auf selber hat er gesagt, dass es für ihn okay ist, wenn ich die Brustoperation mache. Ich habe ihn 100-mal gefragt, ob es wirklich okay ist. Weil, ja, weg ist weg.
Hättest du es nicht gemacht, wenn er gesagt hätte, nein, bitte nicht?
Vermutlich hätte ich es noch. Wäre aber todunglücklich und in Depressionen und es ging mir wirklich miserabel. Also vermutlich wäre es irgendwann trotzdem gekommen. Mhm. Aber ja, ich hätte sicher versucht, mich zurückzustecken, aber es tut auf lange Sicht nicht.
Jetzt kommt natürlich noch die letzte Frage. Wenn wir von dieser Angleichung reden, gibt es ja auch noch eine andere Etage, wo man überlegen muss, möchte ich oder letzten Schritt gehen und mich, sage jetzt mal, äußerlich zum Mann machen oder mache ich das nicht? Ist das eine Option für dich?
Zurzeit fühle ich mich in meinem Körper so wohl, wie ich bin. Und was in Zukunft noch laufen wird, kann ich heute nicht sagen. Was ich sicher weiß, ist, dass die Operation mit sehr viel Risiken verbunden ist und man sich fragen muss, wie viel Risiken kann ich eingehen, wo sind meine Grenzen und in der heutigen Sicht sind die Risiken für mich noch zu hoch. Ich weiß aber nicht, wo die medizinische Entwicklung ist in 10 Jahren und wo ich mit meinem Mann in 10 Jahren stand und je nachdem, was sich dort entwickelt hat, kann es sein, kann auch nicht sein, ich kann es heute nicht sagen.
Kommen wir zu dem Kind. Dein Kind ist wie alt?
Mit 1,5-jährig.
Also noch sehr eine kleine. Wie gehst du mit dem um? Also wie nimmt sie das wahr? Nimmt sie es überhaupt wahr?
Sie ist 1,5 Jahre. Sie ist noch recht klein. Ich würde jetzt behaupten, dass sie das noch nicht ganz so mitkriegt wie andere. Aber durchaus bemerkt sie, dass Veränderungen da sind. Ich meine, nach der Geburt hatte ich noch kein Hormon. Und meine Stimme ist tiefer geworden. Das bemerkt sie sicher. Aber sie erkennt mich immer noch als ein älterer Teil, es ist absolut kein Thema und ich glaube nicht, dass sie Probleme damit hat bis jetzt.
Bist du Mama? Bist du der Papa? Wie machen wir das?
Ja, also ich habe sie geboren. Grundsätzlich bin ich Mama. Gleichzeitig bin ich aber auch irgendwie der Papi. Der Papa ist mein Ehemann. Das bleibt drauf. Wenn, dann bin ich Papi oder bin ich Mama. Was genau, wie genau, das entscheidet mein Kind.
Stürst du das nicht? Ist dir das nicht wichtig, dass sie Papi zu dir sieht, um einfach nicht, sag jetzt mal, Alltag, 20 Mal, Kinder können sehr viel Mal den Namen rufen am Tag, daran erinnert wirst?
Ich glaube nicht, dass es so wichtig ist für mich. Für mich ist Mama sie kein Geschlecht. Für mich ist Mama sie ein Gefühl. Und sie wird entscheiden, wie sie mir sagt. Natürlich habe ich schon öfters gesehen, dass ich der Papi bin. Natürlich sage ich ihr das, um ihr das auch klar machen, dass es die Möglichkeit gibt. Aber am Endeffekt entscheidet das mein Kind und nicht ich.
Wie habt ihr euch das überlegt mit der Erziehung, wie ihr das machen würdet, um ihr das irgendwann zu erklären? Weil irgendwann wird die Frage und der Tag kommen, wo sie wissen will, wie genau ist jetzt das gegangen?
Ja, wenn mein Kind auf mich zukommt oder wenn ich das Gefühl habe, mein Kind ist vom Alter her so weit, dann werden wir ihr garantiert davon erzählen. Ich möchte mit dem Thema gegenüber meinem Kind offen umgehen, damit es möglichst viel davon weiß, damit es für alles, was in diesem Leben noch kommt, gewappnet ist.
Hast du Angst, dass es ein Problem sein könnte für deine Tochter irgendwann? Also vielleicht für sie oder auch für ihr Umfeld in der Schule?
Schwierig zu sagen. Ja, ich habe auch meine Bedenken. Ich selber bin ein Mobbingopfer. Lang gesehen in der Schulzeit. Da hoffe ich natürlich, dass meine Tochter das nicht hat. Aber ganz ausschließen kann man das nie, man weiß es nie. Und ich bin überzeugt, dass man durch die Situation von mir und meinem Mann ein höheres Risiko von Mobbing da ist. Das weiß ich. Aber ich glaube einfach, wenn ich offen mit meinem Kind schwätze und wenn mein Mann offen ist und mir ihr das richtig beibringen, dann glaube ich eigentlich, dass es gut kommt. Und manchmal sind es einfach auch Sachen, die wir gar nicht gross in der Hand haben. Aber natürlich ist das Risiko da und wir werden schon im Vorfeld gut schauen, dass wir sie aufklären.
Wie ist das Gefühl? Immer, du bist im Liechtenstein aufgewachsen. Du bist in einer Gemeinde, wo dich jeder kennt. Du hast jetzt vor am Anfang gesehen, dass eigentlich fast niemand mehr dir den alten Namen sieht, sondern dass sich mittlerweile eingepegelt hat. Wie bist du aufgenommen worden? Wie ist das Thema, ich sage jetzt mal, in einer Nachbarschaft, in deinem Umkreis, wo du hast, angekommen?
Eigentlich sehr gut. Grundsätzlich. Eigentlich vor allem. Ich bin das Ganze sehr langsam angegangen bei meinem Kollegenkreis. Ich bin dort zuerst so schüch daher und hat gesagt, also ich glaube, ich bin trans, zum Glück, wie sie reagieren. Und habe eigentlich sehr einen guten Kollegenkreis, also ich habe aus meinem Freundeskreis niemanden müssen ausschliessen wegen dem. Also niemand hat mir gesagt, hey, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und auch in der Nachbarschaft ist sehr viel Verständnis gekommen. In der Regel hörst du sowieso eigentlich nur Gutes, das Negative hörst du meistens nicht. Sie sagen dann einfach nicht, aber meine Nachbarn, meine direkten Nachbarn sind sehr offen mit dem umgegangen und ich werde eigentlich sehr gut akzeptiert von überall eigentlich.
Wir wohnen in einem sehr kleinen Land, wo jeder kennt. Jeder ist mit irgendjemandem in die Schule oder kennt von irgendeinem Verwandten. Ich glaube, in einer Grossstadt wäre es vielleicht einfacher. Dort zögelt man vor mir in andere und dann ist man einfach ein Mann und jeder kennt damals Mann. Hast du das Gefühl, dass du deine Vergangenheit überhaupt einmal kannst ablegen, dass das irgendwann einmal nur mehr so viel Thema sein wird?
Ich glaube nicht. Ich bin jetzt Mura gross geworden. Also meine Kinder haben ja zu Mura gewohnt. Ich war dazwischen mal zu Bendra und bin jetzt wieder zu Mura. Ich glaube nicht, dass ich das ganz verbannen kann aus dieser Gemeinde. Das glaube ich nicht. Aber ich bin auch nicht ein Mensch, der sagt, ich will von dem Ganzen nie mehr etwas hören. Ich meine, ja, ich war früher eine Frau und habe mit dem gelebt. Und das ist ein Teil von mir. Ich kann den nicht löschen. Das bringe ich nicht weg. Und es stört mich auch nicht, dass der da war. Also ich habe mit dem nicht so ein Problem. Ich hoffe einfach, dass ich angenommen werde, dass irgendwann das Gesprächsthema nicht mehr so Nummer eins ist. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt Nummer eins ist.
Wie ist es jetzt aber, wenn jetzt du jemanden triffst, der dich von früher kennt und die vielleicht jetzt ein Jahr nur gesehen hat und die ganze Verwandlung und die mit dem Frauennamen anspricht, siehst du denn, hey, lass so und so und so? Weil eigentlich ist das sehr ein intimes Thema oder sehr ein persönliches Thema, wo du ja nicht mit jedem wahrscheinlich einen Seelenstrip herlegen. Aber siehst du denn, lass, ich bin verletzt, Trillier und ich bin das? Oder siehst du, okay, die soll jetzt halt sagen, was sie will, in zwei Minuten ist sie wieder fort?
Das kommt ganz auf die Situation drauf an. Ihre Situation ist anders, wenn es jemand ist, wo ich finde, doch, das ist jetzt wert, dass ich mich out, dass ich es nochmal sage, dass ich es mir wiederhole, dann tue ich das. Und wenn ich finde, nein, heute nicht, dann heute nicht.
Eben, weil es ist ja doch relativ eine persönliche Geschichte, wo du da jedem relativ schnell auftischst. Denn, oder?
Natürlich kann ich immer selbst entscheiden, was genau sage ich ihm. Ich kann auch sagen, mein Name ist Elia und nicht der andere Name. Aber grundsätzlich, ja, es ist auch psychisch, also es hat auch damit zu tun, fühle ich mich heute genug stark, um zu sagen, so ist es. Oder denke ich mir heute einfach, ja, wie gesagt, du bist nachher eh nach zwei Minuten weg und ich sehe dich nicht mehr. Es kommt immer darauf an, macht das jemand extra oder macht es jemand aus Versehen. Und das spürt man sehr gut aussehen. Oder wenn ich das Gefühl habe, nein, es ist jetzt wichtig, ich muss dir das sagen, weil du gibst das anderen so weiter, dann sage ich es natürlich schon. Oder? Es hängt ganz davon ab, wie die Situation ist.
Jetzt haben wir vorher kurz mal angesprochen, die gleichgeschlechtliche Partnerschaft, die es bei uns gibt. Eben das, die Ehe für alle ist ein sehr grosses Thema, auch im Liechtenstein mittlerweile. Die Schweiz ist da wie immer unser kleiner Vorreiter, wo man dann schaut, was tun die und kann man das auch machen. Wir haben sehr gute Voten bei den neuen Landtagsabgeordneten, die sagen, wir stehen dem sehr positiv entgegen. Auch die Wahlumfrage hat ergeben, dass die Leute hauptsächlich sehr positiv dem Thema gestimmt sind. Und dann ist der Fürst gekommen, der gefunden hat, nein, das geht überhaupt nicht, was sehr viel Unruhe ausgelöst hat. Wie beobachtest du jetzt das Thema? Wie fühlt sich das für dich an, wenn es um die Diskussion geht?
Ja, ich bin ja im Flei mit dabei, im Vorstand. Und wir beobachten das sehr genau, schon seit Längerem. Und wir haben zum Thema vom Fürst auch Stellung genommen und gesagt, dass wir das nicht gut finden. Es hat uns sehr getroffen. Das ist einfach verletzend. Und das, so finde auch ich das. Also absolut.
Hast du das Gefühl, dass es im Land, man sieht ja, die Liechtensteiner seien konservativ und ein bisschen hinten drin, was so moderne Sachen anbelangt. Hast du das Gefühl, dass er da gewisse Leute aus dem Herz spricht, dass es da noch mehr gibt? Oder haben wir wirklich das Gefühl, nein, die Zeit ist reif, eben mit den Umfragen, die man gehört hat, die Leute sind offen geworden?
Ich glaube, das Volk definitiv offener ist als der Fürst. Gerade mit der Schweiz, die im Moment sehr viel Bewegung hat, also die Schweiz tut sowieso sehr öffnen im Herbst. Es ist jetzt gerade dran, ob das Referendum durchkommt, dann gibt es eine Volksabstimmung. Also, wenn alles gut geht, wird die Schweiz öffnen, das Jahr. Und ich glaube schon, dass die Bevölkerung so weit ist.
Es deckt sich ja auch mit deinen Erfahrungen, die du gerade erzählt hast, zu Mauern in der Gemeinde, dass eigentlich die Leute das relativ gut aufnehmen.
Ja, es ist schon ein bisschen ein Unterschied zu mir und zur Ehe für alle. Es ist schon nicht gleich.
Inwiefern?
Ich bin ein Fall, ich stelle die Leute vor vollendete Tatsache, ich bin da zwei Männer mit Kind. Punkt. Und die Ehe für alle ist einfach so, dort kann man darüber diskutieren, es geht um die Adoption ist ein Punkt und die Ehe ist der andere Punkt. Und was ich in der Bevölkerung sehe, ist, dass für die Ehe für alle hat haben sie sicher nicht so gross was dagegen. Also das höre ich von vielen in meinem Umfeld, positiv wie negativ, höre ich viel, also wir haben nichts gegen eine Ehe für zwei Männer oder zwei Frauen. Aber, also keine Kinder adoptieren.
Es deckt sich dann ja wieder mit der Aussage vom Fürst. Wieso? Was sind denn die Bedenken der Leute?
Also aus eigener Erfahrung, aus Menschen, die ich im Umfeld habe, glaube ich einfach, dass sie einfach Angst vor dem Thema haben, weil sie das nicht kennen. Was wir nicht kennen, vor dem haben wir Angst. Es ist einfach unbegründet, weil zwei Männer können das Kind genau gleich gut großziehen wie Mann, Frau, Kind. Und ich bin der Meinung, dass das Volk schon so weit wäre, aber es ist, glaube ich, in gewisser Hinsicht nicht bereit für die Adoption.
Aber es wäre ja keine Option, glaube ich, weil ich mal zwischen der eintretenden Partnerschaft und der Ehe, wenn wir jetzt ohne Kinder schauen, dort ist nicht viel Unterschied. Also es wäre ja keine Errungenschaft.
Nicht wirklich, nein.
Also ich glaube, wenn das Thema kommt, wird es ganz oder gerne kommen. Aber also aus deinen Bedenken höre ich aus, dass du das Gefühl hast, der Knackpunkt wird dann wahrscheinlich das mit den Kindern sein.
Ja, natürlich. Also das denke ich schon, ja.
Warum hast du jetzt aber entschieden, zum Beispiel auch in dem Vorstand mitzuarbeiten? Was ist der Grund, dass du gesehen hast, eben, ich mache das nicht nur für mich, sondern jetzt mache ich einen Schritt weiter und sage, ich möchte mich dafür engagieren für das Thema?
Also am Anfang bin ich mit dem Flay einfach nur als Mitglied eingetreten, weil ich zu so einer Community dazugehöre und weil ich das will, weil ich dabei sein will. Und dann habe ich gedacht, ich möchte es besser sichtbar machen, ich möchte für etwas kämpfen, ich möchte aktiv werden können. Und gerade jetzt, wo sich so viel tut, ist das eigentlich sehr toll. Ich hoffe eigentlich schon, dass man da große Schritte machen kann. Ob es jetzt erst in ein paar Jahren ist oder viel schneller, das weiß man heute noch nicht. Aber ich möchte einfach so Menschen unterstützen, die so sind wie ich. Und ich möchte sie sichtbar machen in der Gesellschaft. Mir ist wichtig, dass man irgendwann eine Gleichstellung kennt von Mann und Frau, von allen Menschen.
Wenn du zurückblickst auf deine Geschichte, was würdest du vielleicht anders machen? Oder was kannst du jemandem, der vielleicht in so einer Situation ist, wo er sagt, puh, was soll ich jetzt tun? Was kannst du denen raten?
Auf sich selber zu hören. Ich persönlich würde in meiner Geschichte nichts anders machen. Weil es hat alles so sein müssen, wie es jetzt ist. Wäre das Ganze viel früher gekommen, dann hätte ich heute meine Tochter mit. Und das wäre ein Verlust. Ich wäre wahrscheinlich unglücklich, weil der Kinderwunsch irgendwann sowieso gekommen wäre. Ob ich jetzt ein Mann oder eine Frau bin, spielt keine Rolle. Kinderwunsch kann alle haben. Ich würde nichts ändern. Und jemand anderem, der in dieser Situation ist, man sollte sehr gut auf sich selbst schließen. Der Körper weiß eigentlich ganz genau, was er möchte. Und er sagt auch eigentlich, er gibt dir gute Signale, was dein Körper möchte eigentlich. Und ich begleite zwischenzeit auch Menschen, die so sind wie ich. Und da sehe ich sehr viele innere Kämpfe. Also die kämpfen massiv mit dem inneren Coming-out und nicht einmal mit dem äußeren zur Zeit. Und das ist Achterbahnfahrt. Also das ist brutal. Also da bin ich irgendwie harmlos gewesen in meinem Coming-out, in meinem inneren Coming-out. Ich habe mir Gedanken gemacht, ernsthafte, und habe mir viel überlegt, ob das Richtige ist. Und irgendwann habe ich mich dazu entschlossen, habe es durchgezogen, bis jetzt, was so bleiben wird, weil es ist tipptopp. Aber also da kämpfen ganz viele Menschen auf dieser Welt mit sehr viel innerer Gedanken und auf sich selbst schlossen. Einfach auf sich selbst schlossen.
du hast jetzt deinen Kinderwunsch erfüllt. Du gehst jetzt davon aus, dass du mit dem einzelnen Kind happy bist. Was ist, wenn das irgendwann nicht der Fall ist? Was ist, wenn du in 2 Jahren siehst, ich will nochmal ein Kind? Ist es für dich vorstellbar in dieser Situation, wo du jetzt bist? Oder ist es überhaupt noch möglich? Muss ich auch fragen.
In 2 Jahren? Eigentlich ist es nicht möglich. Weil für das, dass es wieder möglich wäre, müsste ich meine komplette Hormone absetzen. Sprich, ich müsste wieder einen Östrogenaufbau haben, was ich von Anfang an nie wirklich hatte. Das bedeutet aber, dass ich nicht einfach Testosteron absetzen kann, warte ein Jahr und dann wird das schon tun. Das wird nicht tun. Und ich werde in meinem Leben nie mehr müssen Östrogen nehmen in dieser Form, damit ich nochmal ein Kind zeugen kann. Weil, nein. Also selbst wenn ich in 2 Jahren nochmal einen Kinderwunsch hätte, dann würde es eher aussehen, dass es eine Adoption gibt. Oder wie auch immer.
Hast du dich als Schwangere wohlgefühlt?
Zeitweise schon, zeitweise nicht. Am Anfang war das null Problem. Mit der Zeit, wenn du dann so bist, also wenn du dann zugenommen hast und dick wirst, hat es schon Mühe gegeben. Also was zum Beispiel sehr straub war für mich, ist, ich habe meine Brüste abgedruckt mit einem Korsett. Und das habe ich dort nicht mehr dürfen und nicht mehr können. Weil einfach, ja, du brauchst ja genug Luft und mit dem kriegst du schon genug Luft, aber wenn du schwanger bist, musst du ja noch für ein Kind leben und dann viel mehr Blutzirkulation und brauchst viel mehr Schnuff. Das habe ich nicht mehr dürfen und das war schwierig. Dass ich schwanger an sich war, bin eigentlich nicht, weil ich habe ja das Kind wollen, ich habe das bewusst entschieden.
Wie war es mit dem Stillen?
Gestillt habe ich so 2 Wochen. Ich habe nie einen richtigen Milchschuss gehabt. Es war lustig, mir hat man gesagt, was stillen, stillen ist so toll. Und ich habe mein Kind hergesetzt, habe das angeschaut und gedacht, nein, ha, das ist nicht.
Also abgesehen davon, dass der Milchschuss nicht kam, hättest du es durchgezogen oder bist du eigentlich, sagen wir jetzt mal, nicht böse gewesen, dass es so nicht funktioniert hat, weil dich nicht wohl dabei gefühlt hast?
Hätte ich einen Milchschuss gehabt, dann hätte ich es vermutlich durchgezogen für mein Kind. Nicht für mich, nur für mein Kind. Weil ich einfach weiß, es hat dann gerade alles, was es braucht. Und Muttermilch ist einfach nur das Beste. Aber ich war so im Stress, dass ich schon fast eine Brustentzündung gemacht habe. Und dann habe ich mir gedacht, nein, es ist nicht der Wert. Wir haben heute schon so gute Produkte für mein Kind, das geht auch anders.
Hängt wahrscheinlich halt um im Kopf, auch ein bisschen zusammen, oder?
Vermutlich hat das sehr wohl auch an dem gelegen. Mhm. Unterbewusst, ja.
Bist du heute glücklich?
Zum grössten Teil ja. Also, ich bin sehr glücklich in meiner Familie, mit meinem Mann, mit meinem Kind. Ich bin über alles dankbar, dass meine Mama mich so nimmt, wie ich bin. Ein grösserer Liebesbeweis gibt es nicht. Ich wünsche mir von der einen oder anderen Person in meinem Leben, dass sie mich besser könnten akzeptieren. Aber das braucht einfach noch ein bisschen Zeit.
Erwartest du, dass sie es verstehen oder nur akzeptieren?
Sie kann es nicht verstehen. Niemand kann sich in die Situation hineinfühlen von einem Transmensch, wenn er selber nicht ist. Das kann niemand verstehen. Aber akzeptieren wäre einfach schon schön. Ich meine, ändern kann man eh nichts dran. Es ist meine Identität. Es ist nicht verhandelbar.
Ich glaube, da muss man nichts mehr dazu sagen. Elia, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und vor allem auch den Mut gehabt hast, um das zu machen. Bei uns im Land ist das immer, finde ich, nochmal eine grössere Herausforderung, zu sagen, ich stand her. Ich rede über meine Geschichte, über so viel Privates und Intimes. Es war sehr, sehr spannend und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Danke. Und ich danke auch, dass ich das hier mitmachen durfte. Hat mich sehr gefreut.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Ihnen einen schönen Sonntag. Das Interview können Sie wie immer auf unserer Homepage nachlesen unter www.radio.li. Am Mikrofon verabschiedet sich Tanja Sisse.